Die Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater. Amen. In England diskutierten Theologen vor etwa 100 Jahren über die Frage, warum ist das Christentum einzigartig? Warum ist das einzigartig? Und sie diskutierten hin und diskutierten her. Und zufällig kam C.S. Lewis, hörte das und sagte, das ist einfach, das kann ich euch sagen. Das Christentum ist einzigartig, weil es die Gnade gibt. Die Gnade hat eine riesig große Bedeutung. Die Gnade macht uns vor Gott gerecht. In allen Religionen muss dieses Heil verdient werden. Arbeit und Lohn. Im Christentum ist es anders. Jesus schenkt uns das Heil. Schenkt uns das Leben, das ewige Leben, den Himmel durch Gnade. Jeder Brief, also vielleicht ein oder zwei Ausnahmen, von Paulus und ich glaube auch bei den anderen, steht immer am Anfang und am Ende die Bitte um Gnade. Die Bibel endet mit den Worten, die Gnade des Herrn Jesus sei mit allen. Was genau ist die Gnade? Wozu brauchen wir eigentlich die Gnade? Bevor wir zu dieser Frage kommen, stelle ich noch eine andere Frage. Wozu ist eigentlich der Mensch erschaffen? Ich habe mal hier eine Präsentation. Gnade. Die Gnade ist ganz, ach Quatsch, wozu ist der Mensch erschaffen? Und das kriegt man ziemlich schnell raus. Warum hat Gott Adam erschaffen? Um ein Gegenüber zu haben. Jesus möchte eine vertraute Beziehung haben. In Korinther sagt Paulus das richtig gut, denn Gott ist treu, durch den ihr berufen seid, wozu? Zur Gemeinschaft seines Sohnes, Jesus Christus, unseres Herrn. Gemeinschaft mit Jesus, dazu sind wir da. Und das Problem bei Adam im Sündenfall, als sich der Mensch ganz bewusst aus der Gemeinschaft mit Gott herausgelöst hat, hat sich von Gott abgenabelt, die Beziehung zu Gott ist zerbrochen. Und diese Trennung nennt man Sünde. Das Wort Sünde wird heutzutage ganz anders bewertet. Wenn man mal eine Umfrage macht hier in Schwerin, was denkt ihr, was Sünde ist? Dann kommt man meistens immer dazu, zusammenzufassen, die Sünde ist das, was attraktiv ist, aber blöderweise verboten. Sünde ist attraktiv, aber verboten. Ich will euch ein Beispiel geben. Das ist Schokolade. Aber du nimmst dir vor, abzunehmen. Also isst du sie nicht. Aber du bekommst eine geschenkt, eine der leckersten, die du immer magst. Und abends isst die alle. Du hast sie gegessen. Die Schokolade ist attraktiv, aber verboten. Und wenn ich sie esse, bin ich ein Sünder. Für Männer, Autos. Die Autobahn, unbegrenztes Fahren. Wundervoll, 200 km/h, los geht's. In Mecklenburg geht das. Du trittst aufs Gas. Das Problem, wenn du nach Brandenburg kommst, hast du ein Problem. 130. Es ist zwar attraktiv, da auch schnell zu fahren, aber es ist verboten. Und wenn du erwischt, bist du ein Verkehrssünder. So wird das heutzutage definiert. Aber das ist ein völliges falsches Verständnis, was Sünde ist. Die Sünde ist im eigentlichen Sinne, beschreibt das, die Abnabelung von Gott. Die schlechten Taten sind nur die Auswirkung der Sünde, wegen der fehlenden Gemeinschaft. Die Trennung, die Sünde ist die Trennung von Gott. Gerade wir Mecklenburger haben da gar kein Thema, aber wir kennen das. Auch gerade die Strahlsunder, nicht, dass die böser sind als wir, aber die haben den Strelersund, das Blaue, was man sieht. Der Strelersund, das ist die Trennung zwischen Rügen und dem Festland, der Sund, der Strelasund hier. Daher kommt das Wort Sünde, die Trennung von Gott. Die Trennung ist die, von Gott ist die Sünde. Die einzelnen Verfehlungen sind nur die Folgen der Trennung. Aber es wird kein Mensch für seine Sünden sterben. Denn wir sind bereits gestorben in der Sünde. Und ihr werdet mich suchen, Johannes, und ihr werdet mich suchen und werdet in eurer Sünde sterben. So habe ich euch gesagt, dass ihr sterben werdet in eurer Sünden. Denn wir haben nicht geglaubt, dass ich es bin, werdet ihr sterben in euren Sünden. Denn ihr wart tot in euren Sünden. Kolosser. Ist das eigentlich schlimm, von Gott getrennt zu sein? Wir trennen uns von vielen Dingen, zum Beispiel das Auto, wenn wir es in den Graben fahren, weil wir zu schnell gefahren sind. Oder die eine oder andere Beziehung stirbt, trennen wir uns von dem einen oder anderen. Was ist der Unterschied, wenn wir uns von Gott trennen? Wenn wir uns vom Auto trennen, das ist ein finanzieller Schaden. Das ist verkraftbar. Wenn wir uns von Freunden trennen, dann stirbt Beziehung. Aber wenn wir uns von Gott trennen, dann haben wir ein Problem. Denn Gott ist das Leben und der Schöpfer und Geber von allem Leben. Und wenn du dich von dem trennst, der das Leben ist, dann bist du nur noch tot. Und das ist unser Problem. In Römer steht, deshalb, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und der Tod durch die Sünde, so ist der Tod auch zu uns allen Menschen durchgedrungen, weil wir alle gesündigt haben. Ein Mensch, der sich von Gott trennt, ist tot durch die Sünde. Wird uns Gott jetzt bestrafen von der Sünde? Wird uns Gott töten, wenn wir ganz schlimme Sünder sind? Die Antwort ist nein. Gott wird keinen einzigen Sünder töten, weil wir sind schon tot in der Sünde. Die Sünde hat uns schon getötet. In Römer 8, Vers 23 steht, der Sünde Sold ist der Tod. Darum gibt es auch in den USA keine Todesstrafe für Selbstmord. Denn einen Toten kann man nicht nochmal erschlagen. Und jetzt, was machen wir jetzt? Was macht Gott? Der Plan Gottes von Anfang an war, diese Trennung wieder aufzuheben, um uns in Gemeinschaft mit Gott zurückzubringen, um uns wieder Leben zu geben. Was ist das Allererste, was Gott macht nach dem Sündenfall? Er geht in den Garten Eden und rief, Adam, Mensch, wo bist du? Gott sucht uns, um Gemeinschaft wieder mit uns zu haben. Und was machen wir? Der Mensch versucht mit eigenen Bestrebungen gut zu sein, um wieder dichter an Gott zu kommen. Das nennt man Religion. Aber wir schaffen es nicht. Kein einziges Gebot können wir halten, wenn wir ehrlich sind, nicht ein einziges. Und wenn Gott uns nach unserem gerechten Lohn geben würde, dann wird es für uns nicht gut aussehen. Wir schaffen es nicht. So heißt es in Römer 3, Vers 23, sie sind allesamt Sünder und am Mangel des Ruhms, den sie vor Gott haben sollen. Und dann kommt ein Aber. Wir werden gerecht, ohne Verdienst aus seiner Gnade, durch die Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Von seiner Sünde haben wir genommen, Gnade um Gnade. Denn das Gesetz ist durch Jesus gegeben, das, was wir nicht erfüllen können, und die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Es ist ein Geschenk Gottes. Wir können es nur annehmen. Mit der Gnade gibt es so einige Probleme. Die Gnade ist weder logisch, sie ist auch nicht vernünftig und die Gnade ist vor allem ungerecht. Gott hat Menschen in seiner Gnade berufen, die waren komisch. Noah hat sich betrunken, Jakob war ein Lügner, Mose war ein Mörder, genau wie David und Paulus. Simson hat die Huren geliebt, hatte auch lange Haare. Die Frau von Hosea war eine Prostituierte, Elia war ein Selbstmordkandidat, Jeremia war depressiv, Jona rannte weg von Gott, Petrus war jähzornig, die Jünger schliefen einfach ein, Martha hat sich zersorgt und Maria war faul. Matthäus war ein Dieb und Lazarus war tot, auch das war ein Problem. Für wen ist Jesus eigentlich gekommen? Für wen ist Jesus gekommen auf die Erde? Jesus ist nicht für die Juden gekommen, auch nicht für die Hindi. Jesus ist auch nicht für die Christen gekommen, auch nicht für die Baptisten, sondern Jesus sagt es selber, ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Wer kam zu Jesus? Die Zöllner, die Sünderin mit Salböl, die blutlaufende Frau, der Verbrecher, der mit ihm am Kreuz hing, viele, viele Kranke. Was meint ihr, wen hat Gott lieber? Die Sünder oder uns Kirchengänger? Christen liebt beide in seiner Gnade. Liebt Gott mich erst, seitdem ich mich für ihn bekehrt habe, mich auf seine Seite gestellt habe? Nein. In Jeremia 31, Vers 3 steht ein wundervoller Ausspruch von Gott. Ich habe dich je und je geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Güte. Ich kann für die Liebe Gottes nichts tun. Wir können die Gnade nur empfangen. Es gibt eine grandiose Definition von Gnade. Es gibt nichts, was wir tun könnten, damit uns Gott mehr liebt. Es gibt nichts, was du tun könntest, damit Gott dich weniger liebt. Gnade hat nichts mit Verdienst zu tun oder meine Arbeit oder meine Rechtgläubigkeit oder meinem Gutsein. Wir können die Gnade nur empfangen. Egal, ob gewissenhafter Familienvater oder böser, egoistischer Verbrecher, wir beide können die Gnade nur empfangen. Egal, ob treue Ehefrau, Mutter oder Prostituierte, beide stehen gleich vor Gott da in Bezug auf Gnade. Das hat damals die Juden schon irritiert und das irritiert auch viele Christen heute. Und viele kehren deshalb zum Gesetz zurück. Paulus hat aber den Galatern gesagt, zur Freiheit hat uns Gott befreit. Lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft, also das Wort, das Gesetz auflegen. Ja, es gibt ein Problem mit der Gnade. Wenn wir als Begnadete nicht in der Gemeinschaft, wozu wir berufen sind, ganz oben, leben, dann können wir die Gnade oftmals als Freibrief nehmen, um nicht zu sündigen. Dann können wir sagen, für uns gibt es kein Gesetz mehr. Wir können tun und lassen, was wir wollen. Wir können uns unseren egoistischen Lebensstil damit rechtfertigen. Uns ist vergeben, wir müssen uns also nicht ändern. Das Gesetz ist erfüllt, super, aber Interesse am Reich Gottes habe ich nicht. Die Gnade Gottes soll kein Freibrief sein. Die Gnade befreit uns nicht für die Sünde, sondern die Gnade befreit uns von der Sünde. Gnade ist nicht ein Freibrief, um zu sündigen, sondern die Gnade ist die Möglichkeit, von der Sünde frei zu werden. Noch ein Beispiel, der Führerschein. Der Führerschein gibt uns nicht den Freibrief, Unfälle zu bauen. Ja, wer einen Führerschein hat und fahren kann, der kann auch einen Unfall bauen. Ist sogar hochwahrscheinlich, dass man irgendwann mal einen Unfall baut. Aber der Führerschein gibt uns die Freiheit, mit anderen Fahrern rücksichtsvoll unterwegs zu sein. Genauso ist das mit der Gnade. Die Gnade gibt uns das Vorrecht, mit anderen Geschwistern zusammen zu leben in Gemeinschaft mit Jesus, unserem Herrn. Ein negatives Beispiel in der Bibel gibt es auch für die Korinther. Die Christen in Korinth taten nur das, was ihnen gefiel. Sie lebten nicht in guten Beziehungen. Sie hatten Spaltung untereinander. Der eine hat gesagt, ja, Paulus, das ist meiner. Der andere sagte, nein, Apollos. Der dritte sagte, nein, Kephas, das ist meiner. Und der vierte sagte, ich bin ein Jünger Christi. Und meinten, die sind besonders die Wichtigen. Dann gab es in der Gemeinde sexuelle Perversion. Da schreibt Paulus, und eine solche Unzucht, wie noch nicht einmal unter den Heiden gibt. In Korinth war ein hartes Pflaster. Die Tempelprostitution war da gang und gäbe in den heidnischen Religionen. Aber die Christen waren noch schlimmer drauf. Dann zogen sich die Korinther gegenseitig vor Gericht. Da schreibt er, wie kann jemand von euch wagen, wenn einer Streit mit dem anderen hat, sein Recht zu suchen vor den Ungerechten und nicht von den Heiligen. Anstatt sich zu vergeben, suchen sie ihren Vorteil bis hin zum Gericht. Und wenn sie Abendmahl feierten, dann feierten sie kein Liebesmahl, sondern betranken sie sich und ließen sich vollessen. Hier heißt es, wenn ihr nun zusammenkommt, so hält man nicht das Abendmahl des Herrn, denn ein jeder nimmt sein Essen, sein eigenes Mahl vorweg und der eine ist hungrig und der andere ist betrunken. Stellt euch mal vor, hier in der Nähe irgendwo eine Gemeinde, die so aussieht. Andauernd spalten die sich, die kämpfen gegeneinander, die sagen, ich bin der Bessere. Sie ziehen sich vor Gericht, sie haben sexuelle Perversion und zum Abendmahl betrinken sie sich. Wie würdet ihr diese Christen nennen? Wisst ihr, wie Paulus die Korinther nennt? Er nennt sie Heilige. Paulus berufen zum Apostel Christi durch den Willen Gottes, der Bruder Sosthenes und die Gemeinde Gottes in Korinth. An alle Geheiligten in Christus, die berufenen Heiligen, samt allen, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, an jedem Ort bei ihnen und bei uns. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Herrn und unserem Herrn Jesus Christus. Ich danke meinem Gott alle Zeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christus Jesus. Denn ihr wart in allen Stücken reich gemacht, in allem Wort und in aller Erkenntnis. Denn die Predigt von Christus unter euch ist kräftig geworden, sodass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gnadengabe und wartet nur auf die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus. Der wird euch auch festmachen bis zum Ende, dass ihr untadelig seid an dem Tag unseres Herrn Jesus Christus. Denn der Herr ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn. Heilige. Komisch, eben hatten wir was anderes gelesen. Heilige sind Ausgesonderte für Gott. Wenn man das nochmal ein bisschen anders ist, es geht gar nicht um die Korinther in erster Weise. In erster Weise geht es hier um Christus. Sie sind das, was sie sind, aber nur durch Jesus, durch den Willen Gottes, durch die Gnade Gottes, allein nur durch Gott und nur durch Jesus sind die Korinther. Paulus zeigt ihnen, dass sie aus Gott, aus Jesus heraus was geworden sind. Ihr seid Heilige, beiseite gestellte für Gott. Paulus gibt sie nicht auf, ermutigt sie, er ermahnt sie, wer sie in Christus sind. Gott gibt dich nicht auf. Das ist Gnade. Und der letzte Vers da unten drinne ist der 9. Denn Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft seines Sohnes. Das ist der Sinn unseres Christseins. Berufen zur Gemeinschaft. Das hatten wir ganz zum Anfang auch. Und dann sind wir Begnadete. Bei weitem nicht vollkommen, mit Fehlern aber begnadigt. Søren Kierkegaard, alter Kirchenmann, sagte einmal, je mehr wir im Glauben stehen, desto mehr werden wir entdecken, wie sehr wir von Gottes Gnade abhängig sind. Je weiter wir von Gott entfernt sind, desto mehr denken wir, alles ist in Ordnung, aber es ist nicht in Ordnung. Die Gnade ist ungerecht, weil Gott vergibt uns, aber der Sünde sollt ist der Tod. Hatten wir schon, der Sünde sollt ist der Tod. Wie kann uns Gott da vergeben? Die Sünde muss doch bestraft werden. Richtig? Richtig. Die Sünde muss bestraft werden. Völlig korrekt. Kennt ihr den Film? Die Sünde sollt ist der Tod, genau. Kennt ihr den Film Der letzte Kaiser? Da geht es um den letzten Kaiser, der mit etwa 3 Jahren gekrönt wurde, bekam 1000 Eunuchen als Diener zur Seite und lebte in der verbotenen Stadt. Er hatte auch noch einen Bruder gehabt, der lebte draußen als normaler Mensch. Der Kaiser wurde damals in China als Gottheit gesehen. Und der Bruder durfte ihn besuchen und er fragte ihn einmal, wirst du eigentlich bestraft, wenn du ungehorsam bist? Der Kaiser antwortete und sagte, ja, wenn ich böse bin, wird einer meiner Diener dafür bestraft. Wenn ich böse bin, wird mein Diener bestraft. Wenn der Meister böse ist, wird der Diener verprügelt. Und genau das macht Gott auch, aber dreht es um. Wenn ein Diener sündigt, wird der Herr verprügelt. Wenn ich sündige, ist Jesus am Kreuz dafür geschlagen worden, bis an den Tod. Jesus trug den Lohn der Sünde, den Tod, und schenkte ihn uns. Dem Geber kostete alles, uns nichts. Das ist die Gnade. Es gibt nichts, was wir tun können, damit dich Gott noch mehr liebt. Es gibt nichts, was du tun könntest, damit Gott dich weniger liebt. Eine letzte Sache noch. Die Gnade stellt die Beziehung zu Gott wieder her. Die meisten Christen glauben, dass Gott uns liebt. Und damit sind sie korrekt, richtig. Aber viele denken, dass Gott sie nicht mag. Sie sagen, lieben tut er mich ja, muss er ja, aber gern haben kann er mich nicht. Nein, das ist eine Lüge. Gott sagte, ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Und wenn ich verstehe, dass Gott mich lieb hat, dann treibt es mich in die Beziehung zu Gott. Es treibt mich dazu, ihn zu lieben. Die meisten Christen glauben an Gott, aber viele lieben ihn nicht. Das größte Gebot ist nicht, du sollst an Gott glauben. Das höchste Gebot ist, Gott zu lieben. Das ist ein Unterschied. Es geht, Jesus in der Beziehung zu lieben. Und dann tue ich gerne das, was Gott tat, was Jesus tat, was Jesus möchte. Liebt mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Das heißt nicht, nur wenn ich die Gebote halte, dann liebe ich ihn, genau umgekehrt. Wenn ich Gott liebe, dann fällt es mir leicht, die Gebote zu halten. Einen Verliebten brauchst du nicht zu sagen, was er für seine Frau oder seinen Mann, je nachdem, tun soll. Er tut es einfach. Er tut, was dem Partner gut tut. Er tut, was der Beziehung gut tut. Das wäre mal eine zweite Predigt über die Liebe Gottes und unser zu Gott oder vielleicht sogar eine Predigtreihe. Oder im Gespräch miteinander im Hauskreis oder untereinander in der Person, in der Partnerschaft oder für sich selber zu überlegen, liebe ich Gott? Das Einzige, auch nicht das Einzige, das Grandiose ist, auf alle Fälle und was sicher ist, dass Gott uns nicht mäßig liebt, sondern hammermäßig liebt. Gott ist verliebt in uns. Amen.